Heute stürzen wir uns wirklich etwas intensiver in den fünften hinein. Ja, naja, wir werden das Wichtige wieder wiederholen. Also zu wiederholen ist immer wichtig bei diesen Dingen, weil es ist eben keine abstrakte Sache, die man einmal gehört hat und dann merkt man es halt irgendwie. Also gerade diese geisteswissenschaftlichen Wahrheiten, diese Erlebnisse, die dahinter stecken, kann man eigentlich im Grunde überhaupt nicht gedächtnismäßig behalten. Das Einzige, was man kann, ist wieder den Weg sich zu merken, wie man zu dem Erlebnis hinkommen kann. So irgendwie. Da muss man sich wieder hintasten, aber wenn man es nicht erlebt, ist es eigentlich im Grunde weg. Ich meine, sicher kann man abstrakte Satzungen hinschreiben und die dann mehr oder minder auswendig lernen, aber das ist im Grunde völlig wertlos. Also solange man nicht wieder zu einem gewissen Erleben, und das muss nicht gleich jetzt hellsehen sein oder was, also man muss nicht gleich da an weiß Gott was denken. Aber in dem Erleben kann man sehr wohl sehr, sehr, sehr stark eintauchen in das Ganze und man bekommt dann auch immer wieder gewisse Inspirationen. Also das heißt, wo man Dinge versteht, auch wenn sie jetzt der Steiner noch nicht gesagt hat. Also man kommt auch dazwischen dann auf neue Dinge drauf, aber nicht indem man es eben ausspintisiert, sondern indem man in das Erleben eintaucht und irgendwann sagt es einem etwas. Und auf das muss man einfach warten. Und diese Texte, also gerade auch diese hebräischen Urtexte, sie haben eben einerseits dieses bildhafte Element schon allein durch die Laute drinnen, das eben nachformt ein bisschen die Bilder, die der Eingeweihte, der Hellseher wirklich erlebt. Und zugleich ist es aber auch eine Sprache, die sehr stark Inspirationen hereinholt, also die Art auch, wie der Text gestaltet ist. Und das heißt, sie erregen einen an, dann den Weg dorthin zu finden, wo die Quelle ist, aus der das Verständnis der Dinge kommt. Diese Schöpfungsgeschichte, namentlich also diese Schöpfungsgeschichte der Bibel, ist ja im Grunde relativ kurz. Wenn man es vergleicht mit anderen Schöpfungsgeschichten aus anderen Kulturen, ist es eigentlich eine relativ kurze, knappe Schilderung. Also es ist nicht so ausufernd in weiß Gott wie vielen Bildern, welche Götter da alle herummarschieren und weiß Gott was alles. Aber der Eindruck täuscht. Es ist so, wie soll ich sagen, zunächst einmal scheinbar so eine Kurznotiz, aber erstens einmal stecken die Bilder dahinter und wenn man sich in die vertieft und beginnt sie zu erleben, hat man schon mal ein ganzes Panorama. Und dann kommt noch das, was einfach an Inspiration hereingeholt wird. Und das ist ein Zehnfaches, ein Hundertfaches von dem, was in dem Text definitiv schon drinnen steht, was aber durch den Text angeregt wird oder wo man durch den Text hingeführt wird. Und das heißt, man findet dann Dinge, die scheinbar da gar nicht niedergeschrieben sind, aber zu denen man doch gerade durch den Text hinkommt. Und dann wird es plötzlich, werden das ganze Kompendien, die man füllen könnte damit, mit dem, was da herauskommt. Also, so ist es bei Texten, die wirklich von Eingeweihten verfasst sind, oft, sie haben nicht die primäre Aufgabe, dich über etwas zu informieren, zu sagen, schau, das ist so und so und jetzt lern das, merk dir das, dann weißt du es, sondern sie sollen eigentlich dich zu dem Punkt hinführen, wo du selber zumindest gewisse Inspirationen hereinholen kannst. Es ist im Übrigen interessant, dass wir in unserem westlichen Kulturkreis unter Anführungszeichen leichter sogar zuerst zu gewissen Inspirationen kommen als zu deutlichen Imaginationen, also zum wirklichen Hellsehen. Für uns ist es sehr schwer, obwohl zwar die Bilder, die Imaginationen in Wahrheit da sind, nur sind sie für uns heute total überstrahlt durch unsere sinnlichen Erlebnisse und auch durch unsere sinnlichen Gewohnheiten, sage ich mal. Das heißt, wir erwarten uns etwas, wenn jetzt so ein hellsichtiges Bild kommt, dass das so irgendwie ähnlich ist der Sinneswahrnehmung. So ganz unbewusst erwarten wir das. Vielleicht schaut es irgendwie anders aus und die Gestalten sind, weiß ich, ein Engel mit Flügeln oder irgend so. Hinter den Bildern ist schon was Richtiges, nur so erlebt es der Hellseher nicht in Wahrheit. Und die Imaginationen können durchaus lange Zeit schon da sein, nur sie sind so zart und so blass, dass wir sie gar nicht bemerken. Im Gegensatz zu dem, wie es also früher in vorchristlicher Zeit, namentlich dann noch in der Zeit vor Beginn des Kali Yuga, also vor 3000 vor Christus war, da haben die Menschen, und mit Menschen meine ich jetzt eben die Nicht-Eingeweihten, also den Durchschnittsmenschen sozusagen, haben sehr starke imaginative Bilder erlebt, bei allem eigentlich, was sie getan haben. Und diese Bilder waren sehr intensiv, sehr, teilweise sogar intensiver oder zumindest gleichwertig intensiv wie die sinnlichen Erlebnisse. Also etwa noch in der urindischen Kultur, die Inder sagen nicht zu Unrecht, die äußere Sinneswelt ist ein Schleier, Maya, das ist der berühmte Schleier der Maya, der sich darüber legt. Das ist nicht ein philosophisches Konzept, das ist die Art, wie sie es erlebt haben. Die Art war, dass sie eigentlich noch sehr stark hatten, diese imaginativ hellsichtigen Erlebnisse. Und sie merken nur, das Sinnliche legt sich trübend davor. Das legt sich darüber. Und das wird immer dichter mit der Zeit und das dahinter verschwindet immer mehr. Wird immer.
Muss erst das Bild teilweise sehen, dass ich auf den Schleier komme.
Genau. Also die leben eigentlich so in beiden Hälften irgendwo noch und die erleben das noch so mit und sie erleben eigentlich die Außenwelt wirklich noch ziemlich grau in grau, sage ich mal. Also sie erleben die sinnliche Welt eigentlich wirklich wie so einen fast gräulichen Schleier, der sich da überlegt. Kaum Farbunterscheidung. Das ist interessant. Das ist überhaupt eine sehr interessante Entwicklung, wenn ich jetzt aufs Tierreich zurückblicke. Bei den Reptilien etwa, die haben ein ausgeprägtes Farbsehen. Manche sind sogar Tetrachromaten. Tetrachromaten heißt, dass sie vier verschiedene farbwahrnehmende Organe im Auge haben. Das heißt, die sind noch reicher ausgestattet als wir heute. Und dann, als die ersten Säugetiere kommen, geht das verloren. Die meisten Säugetiere sehen nur ein ganz eingeschränktes Farbspektrum, sind Bichromaten, es geht verloren. Das hat was zu tun mit dem arimanischen Einschlag, der in die ganze Entwicklung hineingekommen ist. Der wirkt bis in die Gestaltung des Sehsinns zum Beispiel hinein. Nicht nur dieses farbige Erleben, egal ob sinnlich oder übersinnlich, hängt sehr auch mit dem Luziferischen zusammen. Da spielt das Luziferische eine gewisse Rolle. Und in diesen alten orientalischen Kulturen zum Beispiel ist das Luziferische stark drinnen. Auch in dem übersinnlichen Erleben irgendwo. Das ist gar nichts Schlechtes jetzt. Das ganze Licht der Kultur ist aus dem gekommen. Ich meine, die mir sagen, Luzifer, pfui, Teufel, schlecht und so weiter. Hat schon seine Berechtigung auch und Notwendigkeit. Aber fürs äußere Sehen ist eben sehr stark dieses Arimanische in das Sehvermögen hineingekommen, lange bevor der Mensch noch in unserer gewohnten äußeren Gestalt sich herausgehoben hat. Und erst mit dem Menschen im Grunde beginnt jetzt wieder dieses Farbsehen, das ist interessant, dieses weiter. Wir sind zum Beispiel Trichromaten, die meisten höheren Säugetiere sind Bichromaten, die Katzen, die Rinder und so weiter. Die alle sehen eigentlich eine sehr eintönige Welt bezüglich der Farben. Sind auch nicht so darauf angewiesen, weil mehr mit dem Geruchssinn und Geschmackssinn und diesen Dingen arbeiten. Ich meine, wenn man so einen Hund hernimmt, der erlebt eine ganz, ganz reiche Geruchswelt. Die wird ihm ganz plastisch und Dinge, der kann er sich orientieren und da kann er jeder Duftspur, jeden Faden nachgehen. Ist natürlich ein ganz anderes Erleben, als wir es haben, aber ein sehr, sehr, sehr reiches Erlebnis. Aber das ging verloren. Dafür wurde aber dadurch, durch diesen arimanischen Einschlag zum Beispiel, die Grundlage unter anderem gelegt dafür, dass sich das Gehirn stärker ausgebildet hat. Namentlich dann auch das, was zu unserem logischen Zentrum führt. Da sind also sehr stark die arimanischen Kräfte mitbeteiligt. Da wird also jetzt dieses luziferisch-sinnliche einmal zurückgedrängt ein bisschen und das Ganze nach innen verlagert, insbesondere bei Menschen. Das ist ja auch interessant, dass bei den Tieren die, wenn man es jetzt so technisch ausdrückt, die Verarbeitung der optischen Reize zu einem wesentlichen Teil schon im Auge passiert. In der Netzhaut bzw. in den direkt hinter der Netzhaut liegenden Nervenzentren. Bei uns ist das, was beim Tier schon im Auge verarbeitet wird, ins Gehirn verlegt oder ein großer Teil dessen ins Gehirn verlegt. Und damit können wir ganz anders und freier umgehen damit. Wir können da immer so eine gewisse Trennung dazwischen ziehen. Das Tier kann das nicht. Das Tier kriegt sozusagen, nimmt schon fertig die fertige Analyse sozusagen wahr. Wir können das trennen. Wir können wirklich den reinen Sinneseindruck trennen von dem gedanklichen Element sozusagen, also was als Gesetzmäßigkeit dahinter steckt. Also das ist sehr spannend, das zu verfolgen, wenn man sich so die Entwicklungsgeschichte sich anschaut. Also Evolution kann was sehr Spannendes sein. Und natürlich gibt es den Zusammenhang mit dem Tier, nur halt nicht so, wie es die Darwinisten vorstellen. Es ist halt ein bisschen anders, aber die Tatsachen stimmen sehr wohl. Also dass es da Zusammenhänge gibt. Nur es ist eigentlich umgekehrt, dass die Tiere etwas sind, was aus der menschlichen Entwicklung ausgeschieden wurde zu einer gewissen Zeit und sich dann nicht mehr weiterentwickeln konnte. Der Mensch ist eigentlich der Spross, der durchgeht und sich immer weiterentwickelt. Und Einzelnes geht halt nicht mit, bleibt auf einer gewissen Stufe stehen und das sind dann die Tiere, die da rein noch herausgesetzt werden. Und zugleich uns Menschen befreien von den stärksten, sage ich mal, nach unten ziehenden Kräften, also von den stärksten luziferisch-arimanischen Kräften. Die sammeln sich im Tierreich sehr stark an. Weil sonst hätte unser Ich nie eine Chance gehabt, sie durchzusetzen gegen die zwei Widersacher. Wir haben es eh schon so schwer genug, aber das heißt, zumindest das Gröbste musste herausgesetzt werden. Das Ganze hängt zusammen auch mit den Kräften, was wir im letzten Vortrag vor der Pause jetzt besprochen haben. Da haben wir gesprochen von dieser zurückgewiesenen Opfersubstanz. Und in der haben sie dann mehr oder minder verkörpert, kann man nicht sagen, aber mit der haben sich verbunden gewisse Wesenheiten, die dann dadurch aber zu luziferischen Wesenheiten wurden, weil diese zurückgewiesene Opfersubstanz eben, also das war diese Opfersubstanz, die schon begonnen hat am alten Saturn, wo die Throne, die Geister des Willens, einen Teil ihres Wesens als Wärmesubstanz, als Willenssubstanz hinopfern, den Cherubim, die über ihnen stehen. Und irgendwann begann das, dass die Cherubim dieses Opfer nicht mehr angenommen haben oder nicht mehr das ganze Opfer angenommen, einen Teil zurückgewiesen haben. Aus einem sehr guten Grund, weil, das haben wir auch besprochen, weil mit dieser Opfertätigkeit der Geister des Willens auf dem alten Saturn beginnt auch die Zeit. Und die ganze Entwicklung wird sozusagen in die Zeitlichkeit hineingerissen. Und das, was wir Ewigkeit heute nennen, gab es damit im Grunde nichts. Alles wurde eigentlich hineingerissen in diese ewige Verwandlung. Und die Cherubim wollten ein eigenes Reich des Ewigen, des Unvergänglichen schaffen und dazu durften sie aber nicht dieses Opfer der Throne annehmen, weil mit der Annahme dieses Opfers ist sozusagen die Entstehung der Zeitwesen, dieser Urengel, der Achai, Yom, hier genannt in der Schöpfungsgeschichte, also immer wenn Yom ist, sind das die Zeitgeister, sie durften das nicht annehmen, also daher, sie haben das nicht aus Boswilligkeit zurückgewiesen, sondern aus einer Notwendigkeit, um überhaupt die Ewigkeit hervortreten zu lassen. Das heißt, auch unser Begriff der Ewigkeit ist der Gegenbegriff zur Zeitlichkeit. Das ist also das eine ohne dem anderen nicht zu haben. Also das, was eben vor oder am Beginn des Saturn war, vor kann man nicht sagen, wenn es keine Zeit gibt, hat einen anderen Charakter. Das ist auch für unseren Begriff irgendwie was Zeitloses, aber es ist anders als diese Spaltung in Zeitlichkeit und Ewigkeit. Also diese Ewigkeit ist etwas anderes trotzdem als dieser Zustand, der am Anfang des Saturn war, wie das alles begonnen hat. Das ist nur, wie sagt der Mephisto so schön, was in das Menschenhirn nicht passt. Nicht? Dann müsst ihr Metaphysik studieren, dann lernst du, was in das Menschenhirn nicht passt. Also das sind so Dinge, die für uns schwer zu begreifen, zu ergreifen sind, von denen man sich sehr schwer Vorstellung machen kann. Aber der Begriff der Ewigkeit ist vielleicht eine Spur leichter schon als Gegenbegriff, zumindest zur Zeitlichkeit. Da können wir es zumindest abgrenzen. Und das haben also diese Cherubim, die das Opfer zurückgewiesen haben, dadurch erreicht. Aber die Folge war, es entsteht jetzt eine Opfersubstanz, die keiner haben will im Grunde. Die niemand gehört, die Drohne haben es hergegeben, die können es nicht mehr zurücknehmen. Die Cherubim wollen es auch nicht, also die schwebt jetzt herrenlos irgendwo herum. Und in einer gewissen Unverbundenheit mit dem Rest der ganzen Seelenwelt, weil eigentlich spielt sich das in Wahrheit ja in der Seelenwelt ab, das Ganze. Und das heißt, Wesenheiten, die sich damit verbinden, verlieren dadurch von Haus aus die Verbindung mit der ganzen umfassenden Seelenwelt. Sie sind auf einen kleineren, ausgeschnittenen Bereich im Wesentlichen beschränkt. Und das heißt, es ist auch ein gewisses Opfer gewesen von diesen Wesenheiten, die sich jetzt in diesem Seelenstoff, wenn wir es so nennen wollen, verkörpert haben oder sich damit verbunden haben. Und das wurden aber jetzt die luziferischen Wesenheiten, zurückgebliebene Wesenheiten, genannt, auch weil sie eben jetzt nur eingeschränkte Kräfte zur Verfügung haben, nicht aus dem Vollen schöpfen können und eigentlich immer die Sehnsucht aber nach dem Vollen haben. Und wenn sie uns drangsalieren, dann wollen sie eigentlich im Grunde mit Hilfe des Menschen wieder den Zugang zu dem finden irgendwo, den sie verloren haben dadurch. Aber sie haben eine Aufgabe im ganzen Schöpfungsplan.
Und schaffen sie das auch? Durch den Menschen in die Höhere?
Naja, also sie kriegen einzelne Splitter, kriegen sie durch den Menschen hinein. Das schon, also immer wenn es ihnen gelingt, etwas, was der Mensch schöpferisch hereinholt, durch seine schöpferische Tätigkeit, wenn es gelingt, den luziferischen Wesenheiten den Menschen so zu verführen, dass er sie da heranlässt, dann können sie davon ein bisschen was nehmen, sozusagen ihre Welt bereichern dadurch. Das ist immer ihr großes Bestreben, nur im Ganzen gelingt es ihnen nicht, es sind wirklich einzelne Splitter. Also sie harren letztlich der Erlösung, die durch den Menschen mit Hilfe des Christus geschehen wird. Dann wird es einmal kommen, dass wirklich diese ganze Welt hineinfließen kann, auch zu den luziferischen Wesenheiten, und sie plötzlich dadurch wieder verbunden sind mit dem Ganzen. Dadurch sind sie im Grunde erlöst. Das heißt, das wird durch das, der Mensch ist das Tor, durch das das den luziferischen Wesenheiten zukommen wird. Zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Weise, und es geht sowieso nur mit der Hilfe des Christus. Also wir allein schaffen es nicht. Aber indem wir uns mit dem Christus verbinden, wird das einmal möglich sein. Und das heißt, wir arbeiten auch an der Erlösung der luziferischen Geister mit. Und müssen ihnen neben all dem, was wir kämpfen müssen mit ihnen, auch aber immer wieder dankbar sein, dass sie dieses Opfer auf sich genommen haben, lange Zeit sich abzuschnüren von dem Ganzen und so ein eigenes, ungeliebtes Reich zu bewohnen, in dem sie eigentlich irgendwie gefesselt sind. Mit noch dazu vergleichsweise niederen Kräften. Immer noch sehr hoch, aus unserer Perspektive, weil aus diesem Reich zum Beispiel die ganze Kultur letztlich geflossen ist. Also es steckt schon ganz schön was dahinter, aber trotzdem ist das im großen Vergleich genommen noch was relativ Niedriges.
verhindern, indem sie also eine volle Entwicklung, die man im Schöpferischen haben könnte, dann teilen.
Ja, richtig. Es kommen zwar Impulse hinein, aber sie verhindern sozusagen, dass sie zur Vollendung erreifen, und bevor das soweit ist.
Aber dann nehmen sie sich irgendwas davon.
Nehmen sie sich was davon, ja, genau.
Das gehört dann eigentlich ihnen.
Das gehört dann ihnen, richtig, ja. Und das fehlt uns dann. Und das, ich meine, vielleicht wir als Künstler sonnen uns dann, indem wir das meistens irgendwas sehr mit Glücksgefühlen verbunden ist und uns sehr stolz darauf macht oder so. Ich meine, das fängt schon an, wenn der Künstler, wie soll ich sagen, Künstler ist jetzt ein Ausdruck, sage ich mal, für jeden schöpferisch tätigen Menschen. Schöpferisch kann man auf so vielen Gebieten sein. Ich meine, man kann es im Bereich des sozialen Lebens zum Beispiel sein. Man muss eigentlich immer wieder schöpferisch um mit jedem Menschen, was man sich neu einfallen lassen, wie gehe ich mit dem um, in Wahrheit. Wenn ich gute, gesunde, brauchbare soziale Verhältnisse herstelle. Wenn ich sage, ich bin und so müssen sie mich nehmen, aus. Ja, dann wäre ich wahrscheinlich überall anecken, wenn ich kein Gespür habe, mich einzustellen ein bisschen auf den anderen und einfach wie ein Panzer immer drüber fahre. Das heißt ja nicht, dass man sich selbst aufgeben muss, das ist damit überhaupt nicht gemeint, aber ich muss erkennen, dass ich mit dem einen Menschen so, mit dem anderen so, mit einer Gemeinschaft von Menschen wieder anders. Ich meine, jeder Lehrer weiß, dass mit einem einzelnen Schüler kann man ganz anders oder muss man ganz anders umgehen, als wenn ich so eine Klassengemeinschaft vor mir habe. Das sind ganz andere Verhältnisse. Da muss ich ganz anders umgehen damit. Also wenn ich da nicht flexibel bin, dann... Und da gehört Kreativität dazu, also Schöpferisches. Weil das ist mit jeder Menschengemeinschaft anders. Daher Waldorfpädagogik, wenn wir auf das jetzt gleich kommen, ist nichts anderes als an den Schülern, die ich vor mir habe, abzulesen, was ich tun kann mit ihnen und wie ich es tun muss. Eigentlich ist das schon alles. Da reißt sich einmal, es gibt solche Schmöcker und Lehrbücher darüber, aber die sollen eigentlich nur eine Anregung geben, das zu finden. Eigentlich muss ich die Klasse spüren, die da vor mir ist, und dann weiß ich, wie ich es anpacken muss. Und ich muss es mit jeder Klasse anders machen, selbst wenn ich genau den gleichen Stoff vorzutragen habe. Aber mit der einen Klasse muss ich an einer anderen Ecke anfangen, muss dort einen Schwerpunkt mehr setzen, weil sie da überhaupt nicht mitkommen. Manche sind so abstrakt und Ding und wollen nur alles logisch, die muss ich ein bisschen in Bewegung, ein bisschen künstlerischer in Bewegung bringen. Andere schweben immer irgendwo in irgendwelchen Sphären, die muss ich erst recht mit was vergleichsweise Abstrakten herunterholen, einmal ein bisschen Knochenarbeit, ein bisschen rechnen, Formeln und so weiter. Je nachdem. Und das ist immer anders. Und Waldorfpädagogik ist im Grunde nichts anderes als das Erkennen. Also daher kann es ja nicht irgendein waldorfpädagogisches Dogma geben. Das ist völlig sinnlos. Damit fange ich überhaupt nichts an. Ich meine, sicher ergeben sich gewisse Gründe wie den Morgenkreis und so, dass das hilfreich ist. Aber auch das muss ich je nach Bedarf immer wieder anders machen im Grunde. Und so ist es aber eben überhaupt im sozialen Leben. Oder sollte so sein. Vieles, was unnötigerweise schief läuft, beruht darauf, dass die Menschen da keinen Instinkt dafür haben. Nicht kreativ genug sind drinnen, sage ich mal. Ja, also was beim Künstler war jetzt der Fall, ist, man verfolgt den Luzifer schon sehr stark. Na, wenn er zu viel zum Beispiel stolz auf sein Werk entwickelt, ich hab's gemacht. Und so weiter. Weil was Schöpferisches heißt ja eigentlich nur, ich mache das Tor auf durch das, was hereinkommt. Und ich darf dabei sein und dem eine individuelle Form durchaus geben. Also es ist ja nicht so, dass wir unbeteiligt sind. Aber dass das zustande kommt, da muss schon ein bisschen mehr noch hereinkommen als das, was wird. Und sonst ist es ja wirklich ein kleines Stückerl nur. Also gerade bei den großen Werken, da kommt Gewaltiges herein. Und trotzdem bekommt es seine ganz individuelle Form durch den Menschen, durch den es hereinkommt. Also wir tragen sehr wohl was Wesentliches dazu bei und tragen überhaupt bei, dass es herunter kann auf die Erde. Weil wir holen etwas aus der geistigen Welt, was als solches zunächst überhaupt nur in der geistigen Welt leben kann. Und wir holen eigentlich dieses Geistige da herunter. Das heißt, wir gestalten die physische, äußere, sinnliche Welt so um, dass sie als ein Geistiges erscheint, als ein Geistiges wirksam wird, unmittelbar. Das kann die geistige Welt allein gar nicht von oben. Das können wir als Künstler. Also, aber das heißt, auf das dürfen wir berechtigt stolz sein, aber nicht auf alles. Wir müssen sehen, dass wir so vielleicht ein Promille davon sind und der Rest ist eigentlich durch Gnade uns gegeben. Und wenn wir da zu sehr in die künstlerische Eitelkeit kommen, holt sich das schon der Luzifer. Also, weil, was heißt diese Eitelkeit? Eitelkeit heißt schon, ich hab's gemacht, ich. Und beginne mich schon abzuschnüren. Die Folge ist davon, dass dann schon immer so viel hereinkommt. Weil die Eitelkeit hat ja nur was mit dem Ego zu tun. Die Eitelkeit öffnet nicht das Tor in die geistige Welt, sondern sie macht es eigentlich zu. Das heißt, ich hab das ist jetzt meins, das gehört mir, aber damit ist das Tor zu. Ich habe was hereingeholt, aber dabei bleibt es auch. Also ich fördere damit eigentlich sozusagen die zukünftige künstlerische Unfruchtbarkeit in gewisser Weise. Ich meine, viele Künstler leben von ein paar Werken, die sie am Anfang geschaffen haben und dann hält es eh schon jeder für einen großen Künstler und dann können sie machen, was wollen. Und da ist dann in Wahrheit gar nicht mehr so viel dahinter. Oder? Das nur so als Randnotiz gesagt.
Und der Luzifer hat sich das dann geholt.
Ja, natürlich. Ich meine, nach dem lächzt er, von dem lebt er. Ich meine, das sind die Schätze, die er sich in seiner Reich holt. Und das gelingt ihm schon immer wieder. Also. Und niemand soll glauben, dass er da völlig gefeit davor ist. Also das passiert immer den größten Künstlern, den selbstlosesten Künstlern. Gibt es Momente, wo sich eben auch der Luzifer was holt. Das ist ganz klar. Ich meine, solange sie es in Grenzen hält, ist das auch in Ordnung. Ich meine, das muss man nicht verteufeln jetzt. Man muss es nur wissen. Das ist überhaupt wichtig zu wissen. Also das heute wieder Sache, dass die sehr viel stärker wirken und sehr viel näher uns sind, als wir vielleicht manchmal wahrhaben wollen. Das sind unsere ständigen Begleiter, die sind immer dabei und das wird noch sehr, sehr lang dauern, bis wir sie überwunden bzw. erlöst eben haben. Das wird eine Zeit sein, wo wir nicht mehr in dieser Form auf Erden verkörpert sind wie jetzt. Also das heißt, während wir da auf Erden sind, müssen wir uns immer ein bisschen ärgern mit ihnen auch. Das brauchen wir offensichtlich.
Was hast du vorher gemeint mit der Inspiration, dass wir die Imagination nicht wahrnehmen, aber dafür eher...
Wir neigen eher dazu, also wir als moderne westliches, unter Anführungszeichen westlich jetzt im weitesten Sinn, also als Menschen des Bewusstseins Seelenzeitalter, sagen wir mal so, neigen wir dazu, eher Inspirationen hereinzubekommen. Und zwar, diese Inspiration erfolgt auf erster Stufe, naja, man könnte sagen, dass man die geistige Welt beginnt wahrzunehmen in Gedankenformen. Von denen man aber spürt, dass das jetzt nicht Gedanken sind, die ich mir ausdenke, wo ich spekuliert habe, könnte so oder so sein, sondern wo ich einfach so in ein gewisses Gedankenweben eintauche.
Und die dann zum Handeln führen.
Richtig. Da kommen Inspirationen herein, nur es gelingt einem nicht, dieses Gedankenweben zum Bild wirklich voll zu formen. Das ist für uns wesentlich schwieriger. Eben weil die Bilder sehr viel blasser sind. Sie sind eben, hat aber auch den Vorteil, wenn wir heute auf dem rechtmäßigen Weg zur Imagination, zur Hellsichtigkeit einmal kommen, dass die dann nicht luziferisch durchsetzt ist. Das alte Hellsehen hat immer einen sehr starken luziferischen Einschlag auch drinnen. Der war berechtigt in der damaligen Zeit, aber das gibt gerade diesem alten Hellsehen diese, wie soll ich sagen, große Buntheit, dieses grelle, intensive, möchte ich sagen, des alten Hellsehens, das moderne Hellsehen, wenn wir es so nennen wollen, wenn wir es mit dem Wort immer in der Öffentlichkeit sehr aufpassen, weil es gibt so viel Scharlatanerie auf dem Gebiet und was überhaupt nichts zu tun hat mit dem, was wir unter Hellsehen verstehen. Das Heutige ist eben sehr viel
subtiler
und das Bild, wenn man es wirklich bewusst erfasst, der Weg dorthin schon, es zu erfassen, ist er viel bewusster. In alten Zeiten war das Bild einfach da, das überwältigt dann wie eine Traumvision und ist plötzlich in totaler Buntheit da, meistens entweder im Traumschlaf irgendwo, da in so einer Übergangsphase kam das leicht und jetzt hat man eine Vision und die ist gewaltig und da geht's unheimlich zu, wie halt man halt einen Albtraum oder irgendwas erlebt oder sowas unheimlich zugeht. Und heute ist es fast nicht fassbar. Man muss erst sehr beginnen, sich zu konzentrieren, hinzutasten und dann langsam hebt sich das Bild heraus. Man muss mit Willenskraft die sinnlichen Eindrücke, auch die Erinnerungen an sinnliche Eindrücke mal beiseite schieben. Das ist schon schwer genug, das einfach wirklich auszublenden, völlig. Weil es ist immer die Gefahr, dass sie sofort eine sinnliche Vorstellung zumindest darüber schieben will. Und das verzerrt das Bild sofort. Das ist dann schon wieder nicht echt. Also das muss ich alles weghalten. Und langsam dann verdichten, heranziehen, mich heranarbeiten an dieses Bild, das so ganz blass fern am Horizont zunächst da ist. Und dann komme ich dorthin, aber dann ist auch wirklich jeder Schritt klar mit Bewusstsein begleitet. Und das heißt, die Stufe des Verstehen-Könnens, also der Inspiration, ist dann sowieso zumindest gleich mitgegeben, wenn sie nicht eben eh schon vorher in Wahrheit da ist, wo man eben zuerst dieses Gedankenweben schon wahrnimmt. Und eben dieses Bild zu finden, heißt eigentlich zu diesem Gedankenweben näher hinzugehen und es langsam beginnen zu schauen im Grunde. Es ist ja nichts anderes, es ist dasselbe, was einmal in der Inspiration erscheint und was dann, wenn ich näher herantrete, sozusagen zur Imagination wird.
Ich werde zur Imagination inspiriert.
Ja, ja, genau. Genau. Das ist also für uns heute eigentlich der gängigere Weg, der sich einfach ergibt. Und eben weil wir dieses luziferische Hellsehen praktisch völlig verloren haben, das ist auch gut so, also dieses atavistische Hellsehen sozusagen. Hier und da blitzt es einmal wo auf, aber das ist eben genau das, was nicht weiterführt. Das heißt, wenn sich so ein Mensch geistig weiterentwickeln will, dann muss er zwangsläufig durch eine Phase kommen, wo er diese alten Fähigkeiten verliert. Das heißt, wenn er wirklich geistige Schulung im Sinne der Anthroposophie durchmacht, kommt mit Sicherheit der Zeitpunkt, wo er dieses natürliche Hellsein, das er aus irgendwelchen Gründen sich mitgebracht hat, verliert. Und dann so wie jeder andere da ist, wo das weg ist. Solange das nicht der Fall ist, macht er keinen Fortschritt auf dem Weg. Das heißt, damit ist es auch falsch, wenn Anthroposophen manchmal sagen, ja, da haben sie irgendwem gehört, der ist hellsichtig, und aber so im atavistischen Sinn und wie toll das ist, wow, der sieht das und was der alles erzählen kann. Ja, das ist aber nicht der Weg, der in die Zukunft führt. Da ist auch immer sehr viel Luziferisches eben drinnen und das ist immer sehr mit Vorsicht dann zu genießen. Das heißt nicht, dass alles falsch ist, aber es steckt der Luzifer namentlich immer irgendwo drinnen und also muss man aufpassen. Also wirkliche konsequente Schulung heißt dann, diese alten Kräfte verlieren, auch verzichten darauf. Und das, was so im Kleinen für den einzelnen Menschen gilt, das gilt eben auch menschheitlich. Darum gehen wir oder sind wir durchgegangen durch dieses Kali-Yuga, durch dieses finstere Zeitalter. Das ist eine Notwendigkeit. Man kann das nicht einfacher überreden, sagen so, gut, ja, jetzt gehen wir es neu an, aber wir nehmen das gleich eins zu eins mit und gar kein Problem. Man muss das loswerden. Es gibt keinen anderen Weg, als die luziferischen Kräfte dadurch auszuscheiden, nämlich aus dem neuen Hellsehen. Sonst hat man sie immer drinnen. Kann es nicht drinnen davon. Muss man also durch den Nullpunkt durch. Und der Nullpunkt hat immerhin 5000 Jahre gedauert, also menschheitlich, das ist eine ganz schöne Zeit. Und jetzt sind wir ganz am Anfang dessen, dass diese neue Hellsichtigkeit allmählich natürlicherweise wieder auftreten wird. Also gemeint ist damit das natürliche Hellsehen, das heißt, dass sich bei den Menschen spontan entwickelt, ohne dass sie jetzt gezielt eine geistige Schulung machen. Weil während des Kali-Yuga, während der finsteren Zeit, gab es natürlich auch immer wieder Menschen, die hineinschauen konnten in die geistige Welt, bis auf eine ganz kurze Zeit, wo es wirklich auch für hohe Eingeweihte nicht möglich war. Ist auch interessant, um 1250 im Hochmittelalter ist eine relativ kurze Zeit von so 20, 30 Jahren etwa, wo selbst hohe Eingeweihte nicht hineinschauen konnten.
Totale Finsternis.
Das war aber auch notwendig, also sozusagen in dieser ganzen Bergabentwicklung ist noch ein extra Tiefpunkt drinnen, noch eine zusätzliche Finsternis. Aber dadurch konnte erst unser modernes Bewusstseinsseelenzeitalter vorbereitet werden, in Wahrheit. Konnte die Scholastik entwickelt. Die Scholastik zum Beispiel, die Hochscholastik, entwickelt sich genau zu der Zeit. Das ist ganz interessant. Also das heißt, wo man ein Denken entwickelt, das oder beginnt zu entwickeln, das fähig sein soll, die geistige Welt zu begreifen, auch wenn man sie nicht sieht. Das ist also so wie das Tasten des Blinden im Grunde, der... Wie ist denn das jetzt da? Aha, da, was ist das? Aha, dieses. Und jetzt, aha, das liegt neben dem. Und aus dem seine theologischen Schlüsse dann zieht. Das heißt, statt des Hellsehens ist es also ein blindes Herumtasten irgendwo da. In Wahrheit. Aber dadurch wurde dieses präzise scholastische Denken entwickelt. Das hat einerseits vorbereitet, das moderne naturwissenschaftliche Denken. Andererseits, wenn es in Beweglichkeit gebracht wird, ist es durchaus auch eine Grundlage für die Anthroposophie. Wenn es in Beweglichkeit gebracht wird. Weil das soll Anthroposophie trotzdem auch immer sein, dass es eben diesen, wie soll ich sagen, wissenschaftlichen Charakter hat, dass wir uns auch in Gedanken völlig klar Rechenschaft darüber legen können, womit haben wir es da zu tun. Aber wenn wir vielleicht jetzt nicht immer gleich bis ganz ans Ende kommen, aber doch zumindest gewisse Aspekte können wir mal klar umreißen und in ihrem Zusammenhang erblicken und nicht irgendwelche schwammigen Eingebungen, die man glauben kann oder nicht, oder von denen man einfach nicht beurteilen kann, ob sie wahr oder falsch sind. Also was man sich im Denken eben auch erwerben muss mit der Zeit und erwerben kann, ist, wie soll ich sagen, dieses Wahrheitsempfinden, ob Schilderungen über die geistige Welt, ob die einen Wahrheitsgehalt haben, ob das richtig sein kann oder nicht. Das kann man, auch ohne, dass man noch Hellseher ist. Das hat Steiner immer wieder betont. Er sagt, gewisse Dinge kann man zwar nur finden, wenn man Hellseher ist, einfach weil man sich sonst nicht orientieren kann und gar nicht hinfindet dort, aber wenn es einmal geschildert ist, dann kann man mit unserem nicht hellsichtigen Denken, wenn man es beweglich genug macht, die Wahrheit dieser Dinge durchaus einsehen. Kann vielleicht sogar den Hellseher korrigieren, sagt, da kann was nicht stimmen. Ohne weiteres. Weil auch hellsichtig zu sein heißt nicht, dass man immer richtig hinschaut, sozusagen. Wobei zwar wenn man es auf dem richtigen Weg macht, da wir ja überhaupt heute eher aus der Inspiration herkommen, das heißt schon die Zusammenhänge vorher gedanklich irgendwie erleben, bevor wir überhaupt das Bild noch sehen, dadurch ist eigentlich schon eine sehr große Trittsicherheit da, dass wir uns nicht allzu sehr verirren. Aber trotzdem kann es auch geistige Beobachtungsfehler letztlich geben. Also es ist nicht so, dass das kein Fehler passieren könnte. Es ist unwahrscheinlicher als bei Beobachtungen in der sinnlichen Welt, aber trotzdem, auch das wäre möglich. Und im Prinzip könnte das aber auch ein nicht hellsichtiger Mensch draufkommen, dass wo was nicht stimmen kann dabei, dass irgendwas nicht passt. Oder dass irgendwas fehlt vielleicht, dass das nicht vollständig ist, die Geschichte. Dass das noch irgendwie unbefriedigend ist. Und diese Klarheit des Denkens müssen wir immer dabei fordern in Wahrheit. Ich meine, das ist zum Beispiel aber auch dann die Kunst, über solche Dinge etwa in öffentlichen Vorträgen zu sprechen, über zu Leuten, die von denen noch nichts gehört haben, die, wenn sie so hell sehen, hören wahrscheinlich kalte Schauer über den Buckel laufen, spüren. Und dass man trotzdem einen Weg findet, in gedankenklarer, heutiger Sprache die Leute zumindest hinzuführen, zu dem so hinzuführen, dass nicht so, was das wieder für ein Blödsinn ist, nicht, das sind einfach so esoterische Spinner. Das, man muss, müsste sie eigentlich so weit hinbringen können, dass sie sagen, ich kann es mir jetzt noch nicht sagen, ob es wahr ist oder nicht, weil so weit bin ich noch nicht, aber immer jenes klingt nicht unvernünftig. Es ist nicht was, was jetzt meine ganze gegenwärtige Weltauffassung beleidigt, sozusagen. Das sagt nicht, total verschoben. Also so darf sie Anthroposophie nie präsentieren im Grunde. Also sie müsste immer die richtigen Worte finden. Halt, man kann dann sicher nicht über alles gleich sprechen. Ich glaube, wir sprechen über viele Dinge jahrelang, um es dann an einen Zipfel zu fassen. Also manches braucht lange Vorbereitung, aber gewisse grundlegende Dinge kann man ohne weiteres auch daraus erzählen und auf einer Weise eben, dass sie nicht den modernen Intellekt beleidigt, sagen wir es einmal so. Das ist die Kunst dabei. Das ist fast noch schwerer als so interne Vorträge zu halten, wo man auf ein gewisses Vorverständnis schon rechnen darf. Aber man stellt sich vor, da sitzen jetzt so 100 Materialisten, die denken, das ist ein Blödsinn vom Geist, was ist das? Weingeist vielleicht, aber wer weiß es nicht vom Geist? Erzählt der Steiner mal irgendeine lustige Begebenheit in Berlin oder wo war das? Erzählt er, da wurde ein Brief geschrieben aus Amerika, den Spiritistenverein. Und die Post haben nicht mit dem Namen nichts anfangen können. Und dann haben sie es einer Spirituosenhandlung geschickt. Tja, es kann passieren. Ja. Na gut, aber jetzt tauchen wir mal wirklich ein in den fünften Schöpfungstag. Ist es soweit jetzt mit Bild, Imagination und so ein bisschen im... Also beim fünften Schöpfungstag geht es jetzt, wenn man es einmal rein äußerlich betrachtet, um die Erschaffung der Tiere, des beseelten Lebens. Also wenn es da anfängt, Vayomer Elohim Yisheretzu Hamayim Sheretz Nefesh Chaya Ve'of Yehofef Al Ha'aretz Al Pnei Rekia Hashamayim, wenn man das erste Stückel nehmen. Also es sprachen die Elohim, es errege sich das Wasser, wimmle von beseeltem Leben und Geflügeltes fliege über die Erde, über die Feste des Himmels. Also in den Wassern soll es sich also zu Regen beginnen. Beseeltes Leben entsteht. Das heißt, das ist ein gewisser Fortschritt jetzt gegenüber dem, was als Pflanzenwelt sich angekündigt hat am dritten Schöpfungstag. Dritter Schöpfungstag hatten wir, genau, auch noch schon, Also da sammeln sich die Wasser. Vayomer Elohim Yikaru Hamayim Mitachat Hashamayim. Also es sammeln sich die Wasser, es entstehen also die Meere und das alles, also zumindest die äußere Schilderung, dritter Schöpfungstag. Und nachdem also diese Sammlung der Wasser entstanden ist, dann sagen die Elohim, Vayomer Elohim Tatshe Haaretz Teheshe Ezeb Masriya Tzera Etz Peri Ose Peri Lemino Asher Tzarovo Al Haaretz. Also es sprachen die Elohim, dass also die Kräuter hervorsprießen sollen und so weiter. Wobei dann noch extra betont wird, nach seiner Art. Le Mineo. In der vorletzten Zeile auf dieser Seite. Ich weiß nicht, ob es etwas habt. Also dritter Tag und die zweite Seite davon, also die nächste Seite. Da steht, so ab der Mitte fängt es an, Vayomer Elohim Tatshe Haaretz Deje Ezeb Masriya Tzera Etz Peri Ose Peri Lemino. Lemino nach seiner Art. Dieser Ausdruck kommt dann immer wieder, oder Minehu heißt es, also das sind dann nur grammatikalische Unterschiede, nach seiner Art, heißt also, dass jetzt natürlich noch nicht die einzelnen irdischen Pflanzen entstehen, sondern die Gruppen. Seelen. Das Ganze spielt sich ja überhaupt in der Seelenwelt ab. Also da können überhaupt einmal nur die Gruppenseelen der Pflanzen entstehen.
Also noch nicht in die Materie.
Noch nicht die Materie, nein.
Am vierten Tag auch nicht.
Also, es gibt, es ist ein bisschen schwierig, es gibt gewisse Überschneidungen. Die Schilderung der Genesis grundsätzlich schildert das, was sich in der Seelenwelt abspielt, und zwar ausschließlich das, was sich in der Seelenwelt abspielt. Das heißt aber nicht, dass sich nicht zugleich schon äußerlich etwas abspielt. Nur das schildert sie nicht. Sie schildert sozusagen aus der Innenschau. Man könnte sagen, sie schildern, was die Elohim während der Schöpfung erleben. Im Grunde ist es das. Also das heißt, Moses, der Eingeweihte schaut, taucht in gewisser Weise bis zu einem gewissen Grad in das Bewusstsein der Elohim ein, das sie damals hatten, also was sie damals erlebt haben, in das taucht er ein. Und aus dem schildert er. Und was er schildert, sind eben Erlebnisse, die in der Seele der Elohim, aber die Seele der Elohim, die ist so weit im Grunde wie die ganze Seelenwelt.
Ich glaube, weil, gilt auch alles gleichzeitig.
Naja, das Äußerliche nicht immer gleich parallel mit dem, was hier seelisch passiert. Es ist meistens so, also in der Regel, na eigentlich immer ist es so, dass etwas im Seelischen erst vorbereitet wird. Von dort geht es ins Ätherische hinunter, also in die Lebenskräfte, in die Bildekräfte. Und dann ergreift es die physische Materie oder verdichtet sich überhaupt einmal zuerst bis zur physischen Materie und wird dort formend und gestaltend. Also das ist so ein gewisser Prozess. Darum kann man eben auch, wenn man hellsichtig ist und hineinschauen kann, bis in die Seelenwelt etwa, kann man gewisse Dinge aus der Zukunft auch sehen, die herankommen. Vermutlich herankommen, sagen wir so, weil nicht alle diese Impulse, die sich da vorbereiten, kommen dann auch wirklich bis zur physischen Welt herunter. Also da ist immer auch eine gewisse Offenheit. Es ist nicht so, dass notwendig alles das auch wirklich geschieht. Manches bleibt eben dann überhaupt in der Seelenwelt oder in der Ätherwelt und kommt nicht bis ins Physische herunter. Aber zumindest gewisse Entwicklungslinien kann man sehr wohl schauen. Darum kann Steiner sogar einen Vorblick machen auf die nächsten planetarischen Inkarnationen der Erde. Das ist also weit weg irgendwo. Und zumindest zu einem gewissen Grundrahmen, der sich ergibt. Nicht alle Details, weil die sich dann wirklich oft erst in letzter Minute entscheiden. Sonst wäre das ja ein Vater. Ich muss sagen, gut, sperren wir zu, das wissen wir eh schon alles, haben wir schon gesehen, gehen wir nächste Welt, bitte. Ja, also dieses, diese pflanzlichen Gruppen sehen. Wir haben damals auch gesagt, Voraussetzung dafür, dass diese pflanzlichen Gruppenseelen entstehen konnten, war, dass sich die Feste am Himmel gebildet hat, am zweiten Schöpfungstag, der so vorangeht. Zweiter Schöpfungstag entsteht die Feste am Himmel. Und wir haben aber auch gesagt, eigentlich gibt es nicht nur diese eine Feste, sondern es gibt mehrere. Das sind eigentlich die Planetensphären, dann die Kristallsphären, wie sie die Griechen genannt haben. Also das heißt, es gliedert sich die kosmische Welt in diese einzelnen Planetensphären, durchaus innerhalb der Seelenwelt zunächst einmal. Also die gliedert sich in bestimmte Bereiche. Und die pflanzlichen Gruppenseelen haben mit diesen Planetensphären etwas zu tun. Also das heißt, so die Grundgattungen der Pflanzen hängen mit diesen Planetensphären zusammen und dann differenziert sich das weiter. Und wobei auch da die Zusammenhänge teilweise sehr kompliziert sind, weil trotzdem wieder in jeder einzelnen Pflanze alle sieben wirken, aber in der hat die eine einen Schwerpunkt und in der anderen Pflanze wieder die andere einen Schwerpunkt. Und natürlich gibt es dann noch reichere Differenzierungen. Also wenn man es immer genauer anschaut, wird es immer komplizierter. Da wird man nie fertig. Jetzt, dass die Tiere entstehen können, die tierischen Gruppenseelen, dazu war notwendig dieser Prozess, dass diese Opfersubstanz zurückgewiesen wurde. Das heißt, diese luziferisch gewordene Substanz oder die von den luziferischen Geistern dann ergriffen wurde. Und in das, wenn wir es jetzt mit anthroposophischen Begriffen schildern, was sich als Astralleib der Tiere dann bildet oder auch des Menschen bildet, da ist auf jeden Fall immer auch etwas von dieser zurückgewiesenen Opfersubstanz drinnen. Nicht nur, aber sowohl wir als auch die Tiere noch stärker, haben etwas von dieser luziferischen Opfersubstanz in sich. Das gibt ihnen überhaupt erst die Möglichkeit, später dann einmal bis zur Verkörperung hinunterzusteigen. Und das spielt jetzt schon eine Rolle am fünften Schöpfungstag, wo zunächst einmal die Gruppenseelen der Tiere gebildet werden. Weil es geht jetzt wieder um die Gruppenseelen, nicht um die einzelnen Tiere. Das wird ohnehin dann auch hier im Text dann wieder irgendwo genannt. Da kommt wieder wo irgendwo Mineho sicher vor. Genau. Genau, fünfter Tag, ganz unten. Kol of Kanaf Leminehu. Also alle Vögel geflügelt nach ihrer Art. Nach ihrer Art. Also wieder die Gruppenseelen. Und diese Gruppenseelen der Tiere sind Nachkommen in gewisser Weise oder Abschnürungen von den Geistern der Bewegung. Die Geister der Bewegung waren die Schöpfergötter auf dem alten Mond, der unserer Erde vorausgegangen sind. Da haben wir damals vor der Pause auch eines besprochen. Dadurch, dass diese luziferisch gewordenen Wesenheiten jetzt auf ihren sehr beschränkten Bereich der Seelenwelt eingeengt sind, entsteht so etwas wie eine Sehnsucht, mehr zu bekommen. Sie spüren irgendwie, da ist mehr, aber sie können nicht heran. Es entsteht so innerlich wie, ja, könnte man sagen, Langeweile immer. Sie kochen immer irgendwo in ihrem eigenen Saft und kommen auf das nicht hinaus. Und damit sie dann nicht ganz veröden in ihrer Abgesondertheit, haben die Geister der Bewegung eines gemacht. Sie haben sie immer wieder zu anderen Wesenheiten hingeführt, mit denen sie doch einen gewissen Austausch finden konnten. Und dadurch entstand so ein Bewusstsein, das doch immer wieder neue Eindrücke von außen zuließ. Und das, was dadurch entstand, war dieses alte Bilderbewusstsein, das das auf dem Mond entstanden ist. Das heißt, in einer Art traumbildartiger Weise erleben sie diese anderen Wesenheiten mit, zu denen sie hingeführt werden. Sie können sich zwar nicht wirklich mit ihnen verbinden, es ist eben nur Bild, es ist nicht ganz Realität, es ist Bild, aber immerhin, es ist ein Bild, das ihr Seelenleben bereichert. Und dieses Bilderbewusstsein, das sich auf dem alten Mond entwickelt, das ist im Wesentlichen das Bewusstsein, das die Tiere heute noch haben, in einer natürlich etwas abgewandelten Form, das wir bei den Träumen haben, also im Traumzustand haben, wo wir nicht so klar zwischen innen und außen unterscheiden können, wo wir auch uns unserer selbst nicht so klar bewusst sind, wenn es nicht gerade also sogenannte luzide Träume sind, das sind so Wachträume, wo man sehr wohl weiß, genau weiß, jetzt träume ich. Wenn ich weiß, ich träume, dann ist ich eh schon dabei. Das sind also Träume, die ganz nahe an der Schwelle des Aufwachens sind. Da spielt das Ich-Bewusstsein dann schon eine Rolle, aber so ein wichtiger Traum, da ist man nicht ganz bei sich selbst und da geht alles durcheinander irgendwo. Und so erleben die Tiere in einer gewissen Weise die Welt auch nur etwas geordneter, nämlich so, dass sie sich danach sehr gut orientieren können. Und wenn sie an eine giftige Pflanze kommen, erleben sie irgendwelche abstoßenden Bilder, sie sehen nicht die Pflanze, die da steht. Also, kenne ich doch, ist das nicht eine Schierlingpflanze, das ist doch giftig. Nein, nix. Es kommt zu der Pflanze hin und erlebt irgendein schockierendes Bild, irgendwas, was es zurückstößt. Also ich kann aber nicht sagen, ich bin da und das Bild ist dort, sondern das ist so wie wir im Traum was erleben. Da geistert was durch, das ist unangenehm, weg davon, fort, Flucht. Und es geht, ja. Wenn es geht, genau. Also dieses Bewusstsein aus der alten Mondenzeit, das kommt da jetzt hinüber, wird hinübergetragen sozusagen. Und darum sind es auch hier jetzt wieder die Geister der Bewegung, die eine Rolle spielen dabei, wenn sich diese Gruppenseelen, diese tierischen Gruppenseelen auszubilden beginnen. Von denen schnüren sich sozusagen diese Gruppenseelen ab. Und sie hängen einerseits auch zusammen mit den Planetensphären, andererseits vor allem aber auch natürlich mit dem Tierkreis. Der hat ja seinen Namen nicht umsonst. Und man könnte sagen, die Geister der Bewegung führen sie jetzt durch den Tierkreis und jede Gruppenseele kriegt irgendwo ihren Platz, könnte man sagen. Also so entstehen dann die Hauptgruppenseelen der Tiere zunächst und dann differenziert sich das auch weiter später noch. Aber zunächst einmal entstehen die Hauptgruppenseelen der Tiere, indem also die Geister der Bewegung, kann man sagen, ein Verhältnis schaffen dieser tierischen Gruppenseelen zu bestimmten Tierkreiswesenheiten. Die Tierkreiswesenheiten, das sind jetzt wieder diese Cherubim, die wir schon vom Anfang kennen, denen die Throne zum Beispiel auf dem alten Saturn ihr Opfer dargebracht haben. Das sind die eigentlichen Tierkreiswesenheiten. Und jede Tiergruppenseele ist jetzt eben dadurch bestimmt, dass sie zu bestimmten Tierkreiswesenheiten eine sehr starke Beziehung hat. Die Hauptgruppenseelen eben zu einem ganz bestimmten Cherubim. Andere dann zu gleich drei verschiedenen, aber zu einem stark, zu dem wenig und zu dem ein bisschen. Und so gibt es dann also sehr differenzierte Möglichkeiten. Was jetzt am fünften Schöpfungstag noch nicht entsteht, sind die Landtiere. Also die Gruppenseelen der späteren Landtiere, die auf dem festen Boden leben, die entstehen noch nicht. Die entstehen erst am sechsten Schöpfungstag, wenn dann zuletzt auch der Mensch hervortritt. Was jetzt ist, also es sind die Gruppenseelen der Wasser- und Lufttiere. Wobei zum Beispiel ja was Interessantes ist, werden wir vielleicht auch nächstens noch besprechen, genauer, was Rudolf Steiner etwa über die Fische sagt. Die Fische sind eigentlich, sagt er, sowas wie ins Wasser geratene Vögel. Also eigentlich haben sie ihre Gestaltung aus dem Luftreich, aus dem Vogelreich herausgenommen. Und sie verbinden sich auch gar nicht so wirklich mit dem Wasserelement, sondern mehr mit dem Ätherischen, was durchströmt durchs Wasser. Aber das Wasser selber bleibt ihnen ziemlich äußerlich. Also, es ist interessant, dass da auch jetzt Fische oder so gar nicht namentlich genannt werden. Aber die Vögel schon, also das Geflügelte, off ist übrigens ein sehr schönes Wort. Was ist das für eine Geste? Jetzt gehen wir in die Sprache. Oh. Das ist die Luft durch. Das heißt, diese Bewegung des Flügel ausbreiten, das ist zugleich Sympathiegeste. Für uns ist das die Sympathiegeste, so umarmen wollen irgendwie. Und da zieht die Luft durch. Das ist der Name, das Bild für die Vögel hier. Also das, was sozusagen die Flügel ausbreitet und auf den Lüften schwebt. Und das Ganze sich in Sympathie mit diesen Lüften, könnte man sagen, verbindet. Die Vögel verbinden sich nämlich mit dem Luftelement ganz stark. Während sie die Fische mit dem Wasser fast gar nicht verbinden. Sondern das bleibt ihnen äußerlich, obwohl es ihnen durch und durch geht, es strömt durch und alles, aber mit dem verbinden sie sich gar nicht. Die Vögel mit der Luft sehr wohl, bis ins Knochensystem nehmen sie es auf, dass sie so diese hohlen, luftigen Knochen haben. Und ins ganze Gefieder und überall. Also da sind wir jetzt natürlich schon bei den äußeren Tieren, aber jetzt entstehen ja erst die Gruppenseelen. Also Geflügeltes entsteht. Vorher heißt es, errege sich das Wasser, wimmle beseeltes Leben, wenn ich jetzt ins Deutsche übersetze. Also jishere zu hamayim sheretz nefesh chaya. Nefesh chaya. Beseeltes Leben.
Nicht
Hachaya? Hachaya? Schau mal. Ich muss da anders sein. Also das H davor ist, wenn es da ist, ist es nur ein Artikel. Na, da, also am fünfter Tag. Fünfter Tag am Anfang. Also in der zweiten Zeile. In der zweiten Zeile jetzt. Du bist in der, weiter unten. Das Hachaya heißt das Leben dann. Also da, eigentlich müsste man dann schreiben, und alles das beseelte Leben oder so. Also das H ist der Artikel im Hebräischen. Oben ist es ohne Artikel. Also Sheretz Nefesh Chaya, wimmle beseeltes Leben. Nefesh Chaya. Das sind da die entscheidenden Begriffe für das Tierische, dieses beseelte Leben. Wenn wir uns ein bisschen herantasten, welches Bild da dahinter steckt, was damit gemeint ist. Weil es nur so als Begriff zu übersetzen ist, ganz trocken und abstrakt. Also namentlich jetzt, was bedeutet der Begriff Chaya und dann was bedeutet der Begriff Nefesh. Nefesh kommt dann auch vor, aber wieder in einer etwas anderen Weise im zweiten Kapitel der Genesis, wo der Herr Adam aus dem Lehm der Erde bildet und ihm den lebendigen Odem einbläst und er war eine lebendige Seele. Da kommt auch das Wort Nefesh wieder vor. Aber trotzdem etwas anders. Das werden wir auch noch besprechen, aber Naja, wo kommt das Leben überhaupt her? Ich möchte dazu kurz einmal erinnern oder wiederholen, weil es ist schon sehr lang her und du kennst das überhaupt noch nicht. Was steckt denn in dem Namen Elohim eigentlich drinnen? Das sind ja die, die das machen hier jetzt oder wesentlich mitbeteiligt sind, sagen wir so. Mitbeteiligt sage ich deswegen, weil durch sie ja immer der Christus auch wirkt. Immer wenn wir das Vayoma hören, spricht eigentlich der Christus durch sie, durch die Gemeinschaft der Elohim. Aber was liegt in dem Wort Elohim drinnen? Elohim ist erstens einmal, wissen wir schon aus dem Hebräischen, Mehrzahl. Immer wenn Him oder Im hinten dran steht, ist es nicht Einzahl, sondern Mehrzahl. Also Einzahl wäre eigentlich Elo. Elo mit H noch hinten dran. Also, oder Elo. Eigentlich ist es ein Ä. Meistens wird es ins Deutsche übersetzt, geschrieben mit E, Elohim, aber ganz exakt ist es ein Ä. Elohim, Elohim. Was drückt sich im A? Im A aus. Jetzt ist nämlich das wichtig, dass das A dabei ist. Weil Ä ist eigentlich im Deutschen so eine Mischung zwischen A und E. A ist A. Wenn ich A mache, öffne ich mich ganz. Ist also absolute Öffnung, Hingabe an den Kosmos, an die ganze Welt, wenn man so will. E, ist die an sich haltende. E, schon ein bisschen was Unsympathischeres, ist sich an sich selbst anhalten, ist mehr so sich zurückziehen auf sich selbst. Genau. In der Sprachgestaltung sage ich immer, da schaut man hinter seinem Gartenzaun bös zum Nachbarn darüber, was er denn da macht. das ist schon mal, also öffnen und zu sich selbst finden, ist einmal etwas, was drinnen ist. Das heißt, damit fängt das Wort Elohim an. Es geht von diesem Öffnen zu einem sich selbst spüren, wenn man so will. Selbstbewusstsein entwickeln, sich unterscheiden von etwas anderem, weil das, was da hinter meinem Zaun ist, unterscheidet sich eben von dem, was draußen ist. Das ist mein Garten und das ist deiner. Und schmeiß mir ja nichts da rein von deinem Garten, schon gar nicht den Müll. Also wir können unterscheiden. Das ist wichtig zum Verständnis der Elohim. Wie gesagt, am Anfang, dieser erste Schöpfungstag, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Also im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Also diese Trennung Himmel und Erde. Und wir haben dann in der Folge gesehen, die Elohim selber bleiben aber mit Hashamayim, mit dem Himmel, verbunden und wirken nur von außen in die Erde hinein, stellen sich ihr gegenüber, entwickeln dadurch so etwas wie ein Gegenstandsbewusstsein, das in dieser Art die Schöpferwesenheiten auf den früheren planetarischen Verkörperungen der Erde nicht hatten. Das ist interessant. Da waren sie immer eigentlich mit dem Insgesamt der Welt verbunden. Da entsteht so eine Trennung. Also sie wirken nur mehr von außen und sie betrachten dann auch immer ihr Werk. Zuerst machen sie was, sie haben sozusagen eine Idee, jetzt tun wir was. Und wenn es dann fertig ist, stellen sie sich gegenüber und dann heißt es immer, schon am ersten Schöpfungstag, wenn das Licht entsteht. Zeile 3 und 4. Vayomer Elohim jehi or, vayhi or. Also das bekannte sprachen die Elohim, es werde Licht und es ward Licht. Und dann heißt es weiter, vayar Elohim et haor kitob. Und es sahen die Elohim das Licht, das gut, also dass das Licht gut war. Aber erst wenn es da ist. Jetzt können sie sich gegenüberstellen. Zuerst müssen sie es tun. Und dann steht es als ihr Werk ihnen gegenüber und dann bedacht schon, ja, ist eh nicht schlecht geworden.
Das tun sie dann bewusst, weil du hast gesagt, sie sind
Genau.
Schlaf eigentlich.
Ja, ja, genau. Da wachen sie auf dadurch, richtig.
Das sehen sie.
Ja, genau. 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 Dadurch entsteht dieses Aufwachen. Dieses sich wirklich gegenüberstellen. Aber eine Folge davon ist auch, dass dadurch ein Bereich entsteht, in dem sie eben selber nicht drinnen stecken und der dadurch immer gefährdet ist, dass sie dort andere Wesenheiten einnisten, eben zum Beispiel dann die luziferischen Wesenheiten. Die Hebräer, namentlich die Kabbalisten und so, waren sich dessen sehr bewusst, dass die Schöpfung ein in gewissem Sinn von Gott verlassener Bereich sogar ist. Also wo sie sich daraus zurückziehen. Und im Grunde ist das ein langer Prozess, also diese Scheidung von Himmel und Erde ist im Grunde ein Prozess, der heute noch andauert. Sie ziehen sich eigentlich immer mehr daraus zurück. Und dafür ist immer mehr uns unter anderem ein Feld eröffnet, hier im Kleinen halt schöpferisch tätig zu sein. Und etwas zu tun hier, was die Elohim immer noch nicht getan haben, halt im ganz kleinen, bescheidenen Maßstab. Für uns ist das Sandkiste-Spielen noch, aber immerhin. Also, im Grunde liegt das schon in dem Ei ein bisschen drinnen, wenn man das auf dem Hintergrund betrachtet. Also zuerst so ganz offen und auch sehr traumverloren, offen, mit allem verbunden sein, jetzt sich bis zu einem gewissen Grad abtrennen, dadurch aber bewusster werden. Das steckt einmal drinnen, also ein Selbstbewusstwerden auch. Was ist noch drinnen? Lamed, das Lamed. Ist eigentlich der lebendigste Laut, der lebendigste Konsonant, den wir überhaupt haben, weil die Zunge ganz beweglich sein muss. Wenn sie sich das so ganz lebendig aufrichtet, aufwölbt dabei, der muss ganz leicht, das heißt, es darf nicht unser Meidlinger L das nicht werden, schweres L, da unten liegende Zunge, das ist dann nicht sehr lebendig. Also ganz leicht, zum Beispiel für einen Künstler ganz wichtig, also für einen Sprachkünstler, dass das sehr lebendig ist, dass das wirklich geläufig ist, dass das L ganz leicht geht. Der Laut des Lebens schlechthin, nicht umsonst heißt Leben, Leben bei uns. Da ist diese aufquellende Lebenstätigkeit, drückt sich aus. Das heißt, wir haben jetzt so etwas wie ein Selbstbewusstwerden der Elohim und eine ungeheure Lebenskraft, die da drinnen ist. Das alles ist in sozusagen großer göttlicher Dimension. O ist der Sympathielaut. O, wenn der Vokal O irgendwo drinnen ist, hat es immer was zu tun mit umschließen wollen, umarmen wollen, umfassen wollen, sich verbinden wollen, aber mit Selbstbewusstsein verbinden wollen. Nicht so wie beim A mache ich auf und verliere mich eigentlich selber komplett. Also wenn ich zum Beispiel über was ganz baff staune und in dem Moment denke ich an mich selber überhaupt. Deshalb bin ich ganz da draußen, was da draußen ist. Von mir ist ein toller Sonnenuntergang oder irgendwas. Ich staune da draußen und irgendwer duft mir da, geh, jetzt müssen wir aber gehen endlich. Ah, ja, gut. Also man verliert sich in der Ferne, im ganzen Kosmos sozusagen. Also das heißt, das Selbstbewusstsein ist im A ganz gering. Da verliert man. Im O ist es ein Verbinden, aber mit Selbstbewusstsein. Da geht sehr bewusst von mir diese Sympathiegeste aus, dieses Umschließen wollen, dieses Umfassen wollen, sich verbinden wollen, liebevoll umfangen wollen von mir aus. Also nachdem sich die Elohim in ihre Himmelswelt zurückgezogen haben, wollen sie immerhin noch liebevoll von mir aus diese Erdenwelt umarmen und von außen eingreifen, wenn sie angreifen, sie gestalten von außen her sozusagen. Also, das ist drinnen und H ist auch noch eigentlich drinnen, Elo. was dann in der Mehrzahl besonders hörbar wird, Elohim. Aber schon in der Einzahl gehört also noch zur Einzahl eigentlich dazu, das H, Elo. Das gibt dem Ganzen noch was sehr Beseeltes, könnte man sagen. Gefühlsbetontes, also das Gefühl hat sehr stark, wenn wir es jetzt in unsere Bilder übersetzen, weißt, die Elohim, auch wenn wir nach ihren Bildern geschaffen sind, haben nicht so ausgeschaut wie wir, das ist etwas anders gemeint nach ihren Bildern. Das muss man erst übersetzen können, das werden wir uns auch alles noch anschauen, aber wenn man es mit irgendwas vergleichen will, ist dieses Atmen, dieses Strömen des Atems hat sehr viel mit dem Gefühlserleben zu tun.
Wärme.
Wärme, ja, ja, richtig. Und dieses auch hat einen gewissen Rhythmus. Es ist also dieses sich öffnen gegenüber dem Ganzen, zu sich finden, auch wieder sich öffnen, sich dadurch offenbaren, das was in einem drinnen steckt sozusagen, was da als lebendiges, beseeltes Gefühl in einem lebt, das auch wieder nach außen weiterzugeben, zu offenbaren ist. Also auch das ist, es ist dieses A im Wort Elohim einerseits sich dem Kosmos öffnen, alles aufnehmen, sich verschließt, das Leben da drin entwickeln, es beseelen, es ausatmen, sich wieder ganz ins A auch öffnen. Das ist also eine beständige Bewegung, die drinnen ist. Also eine Offenbarung auch, ein Sich-Offenbaren. Wir haben das schon früher mal im sechsten Vortrag besprochen und ich habe versucht, das dann in einen Satz zusammenzufassen, was aus den Lauten heraus jetzt sich als Wesen der Elohim da gibt. Sie erscheinen uns als das im beseelten Atem sich selbstbewusst offenbarende, liebevolle Gefühl aufquellenden Lebens. Das ist jetzt so eine Formel halt dafür. Also, aber das sind diese Kräfte, die drinnen sind. Warum erzähle ich das jetzt? Ich erzähle es deswegen, weil wir da mal die Quelle des Lebens haben und des Beseelten auch. Also es ist dieses Lebendige, aus dem dann später das Ätherische wird, dieses Aufquellende ist drinnen und es ist dieses Beseelte drinnen, ganz stark auch. Also es liegt im Wesen der Elohim, lebensspendend zu wirken und in diesem Lebensspenden zugleich das Leben dann auch zu beseelen, irgendwann zu durchseelen. Der erste Schritt mit der Pflanzenwelt war eben, das Lebendige selbst zu schaffen oder das Vorbild dafür zu schaffen. Das heißt, Gruppenseelen zu schaffen, die später dazu fähig sind, einzelne Pflanzenarten hervorzubringen, die aber noch nicht fähig sind, irdisch beseelte Lebewesen hervorzubringen. Das ist der Unterschied. Als Gruppenseele tragen sie natürlich schon was Seelisches in sich. Also die Gruppenseele der Pflanze hat auch was Seelisches. Daher ist auch jeder Pflanze was Seelisches durchaus zugeordnet, aber eben eine Gruppenseele. Keine individuelle Seele, keine Einzelseele. Während der Tier zumindest das Astralische und so ein Rudiment des Seelischen, des Empfindungsseelenhaften in sich trägt. Die Pflanze nicht, da wirkt es nur von außen. Das Tier hat zwar kein Ich, aber Seelenkräfte, Bewusstseinskräfte trägt es schon in sich. Und dazu braucht es, wie soll ich sagen, stärkere Gruppenseelen, die fähig sind, jetzt nicht nur die Lebenskräfte herunterzutragen, sondern auch die Seelenkräfte bis in die irdische Verkörperung hinunterzutragen. Und die entstehen eben jetzt erst am fünften Schöpfungstag. Also die Gruppenseelen, die am dritten Schöpfungstag entstanden sind, die sind später dann einmal nur fähig, die Pflanzen hervorzubringen. Das ist der Unterschied. Und noch etwas ist wichtig dabei, durch diese Gemeinschaft der Elohim, haben wir jetzt schon öfter gesagt, wirkt ja der Christus. Der Christus, das Wort, das Weltenwort, das immer also unter Vayomer da hier hörbar wird, immer wenn es heißt, die Elohim sprachen, ist es der Christus. Was ist dieser Christus noch? Dieser Christus hängt nämlich mit den Lebenskräften auch sehr stark zusammen. Und zwar jetzt allerdings nicht mit unserem kleinen Ätherleib unten, sondern mit dem sogenannten Lebensgeist. Was ist der Lebensgeist? Also wir als Menschen werden uns einmal den Lebensgeist erarbeitet haben, wenn es uns gelingt, vom Ich her den ganzen Ätherleib zu vergeistigen. Das heißt also, schöpferisch so umzugestalten durch unser Ich, dass er dadurch dann zum Lebensgeist wird. Jetzt ist das, was einmal unser Lebensgeist werden wird, eigentlich in den ganzen Kosmos eingebettet. Aber je mehr wir an unserem eigenen Ätherleib arbeiten, desto mehr eignen wir uns diese Kräfte an. Und diese Kräfte des Lebensgeistes hängen wieder sehr stark mit dem Christus zusammen. Der ist eigentlich der Impulsgeber. Man könnte sagen, der Christus ist der, der im großen kosmischen Lebensgeist wirksam ist. Also wenn wir von unserem Lebensgeist sprechen, kann man sagen, der ganze Kosmos hat einen Lebensgeist, aus dem unser letztlich herausgenommen wird, und in diesem großen kosmischen Lebensgeist wirkt der Christus. Und Lebensgeist, dieses Prinzip, was bedeutet das? Im Grunde heißt Lebensgeist nichts anderes als die Fähigkeit zu besitzen, Lebendiges, anthroposophisch ausgedrückt Ätherisches, also was Ätherkräfte hat, aus dem Nichts heraus zu erschaffen. Aus dem Nichts heraus. Das dauert noch, bis wir dort sind. Aber im Grunde heißt das, eben wirklich schöpferisch Leben hervorbringen. Aus dem Nichts. Das steckt dahinter. Und diese Kraft des kosmischen Lebensgeistes, des Christus, wirkt durch die Elohim. Also von daher haben sie ihre Lebendigkeit, das El, das da drinnen ist. Das sind diese Kräfte, die da drinnen sind. Und die verstärken das. Also sie sind prädestiniert, dieses beseelte Leben hervorzubringen. Schauen wir uns vielleicht noch das Wort Chaya an.
Mit Elohim sind wir noch nicht fertig.
Mit den Elohim sind wir noch nicht fertig. Naja,
Chaya. Also, es endet mit dem Einzahl mit Chaya.
Ja, ja, ja. Die Mehrzahl, das hat dann dafür keine so besondere Bedeutung mehr. Weil die Mehrzahl dieses Im oder ist überall, egal was man als Mehrzahl nimmt. Das ist nichts Charakteristisches mehr für die Elohim. Also das heißt, das Wesen der Elohim liegt in dem Ausdruck Elo. Elo. Elo eigentlich. Gesprochen eigentlich. Da in diesem Aushauch, der zum Schluss noch kommt. Das ist ganz wichtig. Und durch das der Christus eben durchwirkt. Naja, schauen wir uns jetzt das Wort Chaya an. Das ist also jetzt das Wort, das im Hebräischen mit Leben übersetzt wird. Oder aus dem Hebräischen ins Deutsche mit Leben übersetzt wird. Was fällt uns dabei auf? Fällt irgendwem was auf? Es ist einmal lustigerweise gerade das L, der lebendigste Laut ist einmal gar nicht drinnen. Ja, genau. Also das Atemprinzip ist drinnen. Das heißt, das ist das, was aber eher mit dem Beseelten zu tun hat, nämlich. Also auf dem Atem geht eher das Seelische. Es ist jetzt nur im Vergleich zum ist es ein bisschen schärfer gefasst, ein bisschen strenger geworden. Es gießt sich mehr in eine Form hinein. Mhm. Und A ist aber drinnen, zweimal sogar, Chaya, also dieses sich öffnen ist sehr stark drinnen, also etwas sehr Offenes, Aufnehmendes in dem Fall, in das, naja, würde ich sagen, hineinströmt dieses Beseelte und jetzt in eine Form gefasst wird oder in den Beginn einer Form gefasst wird, eben dieser Übergang vom zum da beginnt es ein bisschen schon gefasst und geformt zu werden. Und was ist das J? Da drinnen das J. Das J, das verwandt ist mit unserem I, aber nur es ist eben hier ein Konsonant, ein ganz deutlicher. Wir haben ein paar Mal schon darüber gesprochen, eigentlich ist im Hebräischen das J der Urkonsonant. Also die Kabbalisten etwa stellen sich überhaupt vor, alle anderen Konsonanten sind aus dem J entstanden. Das ist das der kleinste Konsonant, das ist nämlich nur so, wie Apostroph schaut das aus, im Original geschrieben. Also wenn man sich das anschaut, beim Wort Chaya zum Beispiel,
in der Mitte,
genau, dieses oben da, ja, dieses, genau. Das Punkterl ist dann noch was Extriges, aber nur dieses, wie ein Komma ausschaut oder wie so ein Apostroph ausschaut, das ist das J. Das ist das kleinste Konsonantenzeichen überhaupt, gilt aber als die Wurzel aller Konsonanten. Und die Kabbalisten haben dann verschiedenste Methoden, wie sie die einzelnen Buchstaben zusammensetzen aus so und so vielen J und das ableiten, weil sie sagen, J ist der Vertreter des göttlichen Ich, der göttlichen Ich-Kraft. J steht für das Ich. Das ist sozusagen der Ich-Punkt irgendwo, der da hineinkommt. Das heißt, Ich-Kraft schlägt da hinein, aber jetzt nicht menschliche, sondern göttliche. Also, irgendwas öffnet sich da, da strömt das Beseelte hinein, wird aber in eine Form gefasst und irgend so ein göttlicher Funke, Ich-Funke schlägt da hinein. Das drückt das Wort Chaya aus. Das ist im Hebräischen mit Leben gemeint, also etwas, was eigentlich viel näher dem Seelischen steht, als dem, was wir etwa unter dem Ätherischen verstehen. Also man könnte sagen, gemeint ist im hebräischen Sinne, naja, Seelisches, das nach einer Form strebt, das heißt, sich beginnt als Einzelwesen herauszugestalten. Einmal jetzt als einzelne Gruppenseele zuerst. Noch aber eben nicht mehr nur der ganze große Strom, der die ganze Seelenwelt durchzieht, sondern sich als einzelnes Beseeltes sich herausgliedert. Das steckt ein bisschen in dem Chaya drinnen und aber die Ich-Kraft der Elohim. Also J ist speziell dann die Ich-Kraft der Elohim, die sie ausstrahlen, die sie beginnen auch hinzuopfern. Weil am Ende der Genesis, also am Ende, am siebten Schöpfungstag, sind sie so weit, dass sie ihr Ich nicht mehr brauchen. Sie haben Höheres. Also ihr Ich wird hingeopfert dann. Das gibt den Anstoß, dass der Mensch eigentlich diese Ich-Kraft aufnehmen kann. Den Funken. Also wir nehmen dann dieses J sozusagen auf. Aber da beginnt es schon so ausgesprüht zu werden. Das Zeichen schaut dann so ein bisschen wie so ein Tropferl aus, was da so hingeworfen wird. Das steckt also in dem Wort Chaya drinnen und bei den Kabbalisten wird Chaya in Beziehung gesetzt im sogenannten Sephirotbaum. Ich weiß nicht, wie weit du den kennst, den Sephirotbaum. Das ist so, ich habe da so eine schematische Zeichnung. Sehr abstrakt, wie immer bei den Hebräern schaut das immer alles sehr abstrakt aus.
Mhm. Ich meine, das ist eine besonders abstrakte Darstellung. Aber das sind 10 Prinzipien. Wir haben einmal ausführlicher darüber gesprochen. Mhm. Die hängen zusammen, die oberen 3 mit der geistigen Welt, die mittleren mit der Seelenwelt, dann mit der Ätherwelt und die unterste, das ist die Erdenwelt. Malkut, das Reich, das ist dann wirklich die Erdenwelt. Und das zeigt irgendwie, wie die Schöpfung vom höchsten Geistigen ausgeht und dann bis hinunter da in die Erdenwelt geht. Und da gibt es halt alle möglichen Verwicklungen und Verbindungen. Wir haben das sehr ausführlich besprochen. Und da ist jetzt Kaya bei den Kabbalisten in Verbindung mit der zweiten Sephira. Auf dieser Seite der Chokma, der Weisheit heißt das übersetzt. Chokma. Mhm. Die zweite. Also, es hat auch was zu tun mit der Weisheit, die da hineinkommt. Klar, die ganze Weisheit, die den Kosmos erfüllt, die wird da langsam, die wird da eingeatmet, sozusagen, könnte man sagen. Beginnt eingeatmet zu werden. Das drückt sich in dem Wort Chaya aus. Und Chaya ist zugleich interessanterweise bei den Hebräern, zumindest in der hebräischen Geheimlehre der Kabbala, entspricht aber Chaya genau dem, was wir als Lebensgeist bezeichnen. Oder ziemlich genau dem. Es ist halt ein bisschen ein anderes Schwergewicht, aber es ist von einer anderen Seite her betrachtet. Aber es hängt sehr stark mit dem zusammen. Also, das heißt, mit dem Christusprinzip. Man könnte eben zum Beispiel bei diesen oberen 3 Sephira auch sagen, die hängen zusammen mit dem Vater, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist zum Beispiel. Also die Trinität steckt da auch drinnen.
Und Chaya klingt für mich, so wie wenn jemand sagt, ich führe dich, ich bring dich hoch.
Ja, ja,
ich bring
ja.
Ich bring dich hoch.
Zu ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, richtig, richtig, richtig. Hat was sehr Dynamisches dadurch auch, ja. Absolut. Das ist drinnen. Es ist das Prinzip, das letztlich ja auch dann dazu führt, dass sich der Mensch dann einmal wirklich hochgebracht wird, aufrichtet. Das, nämlich dieses Hier macht es dann sehr stark auch drinnen. Die Ich-Kraft eben. Ah ja. Ja. Ja, ist auch sowas wieder wegstreben von der Erde, auch sich aufrichten, entgegenstellen. Das steckt durchaus drinnen. Also das ist das Bild, das irgendwo dahinter ist. Ich meine, es ist einmal nebelhaft noch, sehr schattenhaft, aber ungefähr. Gut, damit möchte ich es für heute gut sein lassen. Wir werden dann das nächste Mal uns Nefesh anschauen. Was ist Nefesh? Jetzt haben wir heute ein bisschen einmal herangestreift an Chaya, also an das Leben. Haben festgestellt, dass es also mehr mit der seelischen Seite zu tun hat. Was ist Nefesh dann? Mhm. Fortsetzung folgt.